Vielleicht ist das schon mal passiert, ich vermute es. Du läufst auf dem Fußgängerweg und dir kommt jemand entgegen. Nun willst du nicht mit dieser Person kollidieren. Also überlegst du, wo läuft der andere lang und wo laufe ich lang? Dein Gehirn ist aber sehr faszinierend. Unser Gehirn schafft es innerhalb von Sekundenbruchteilen, eine sogenannte Trajektorienvorhersage zu treffen. Das heißt, aufgrund von kleinsten Bewegungen des Gegenübers, wo der hinguckt, wie er seinen Körper bewegt, berechnet dein Gehirn eine mögliche Bewegung dieses Objektes, das auf dich zukommt, und berechnet deine eigene Bewegung, wie du dich am besten so bewegst, dass du nicht mit dem einen unfreiwilligen Knutscher machst. Jetzt kommt es aber manchmal vor, dass deine Trajektorienvorhersage falsch ist. Und dann passiert der deutsche Straßentanz, der dann ungefähr so aussieht. Ja? Wo beide einen kurzen Salsa miteinander tanzen, bis die Trajektorienvorhersage wieder funktioniert und man es schafft, einander auszuweichen. Das ist nur ein kleines Beispiel aus unserem Alltag, aber unser ganzes Leben läuft in diesen Geschichten, die wir uns ausdenken. Wenn in dieser Situation dein Gehirn versucht, eine Geschichte zu planen, eine Geschichte vorherzusagen, wie das jetzt gerade ablaufen wird, so machen wir das in unserem Leben die ganze Zeit. Wir versuchen, unser Leben zu planen, wir versuchen, in unserem Leben, aufgrund von dem, was wir erlebt haben, uns auszumalen, was wird wohl in der Zukunft geschehen. Wir als Menschen denken in Geschichten. Ich glaube, dass Geschichten eines der wirksamsten Werkzeuge sind, um Menschen etwas beizubringen. Ich meine, es gibt da Lernmethoden, wie man sich zum Beispiel bei dem Spiel "Ich packe meinen Koffer" möglichst viele Sachen merken kann. Eine der effektivsten Methoden ist, man überlegt sich eine Geschichte, in der diese Objekte vorkommen. Nun sind aber viele Geschichten, die wir uns über unser Leben vorstellen, keine sehr positiven Geschichten. Viele von uns haben Leid erlebt in der Vergangenheit. Und manchmal malen wir uns eine Geschichte aus, die sagt, vermutlich wird das so weitergehen. Vielleicht wurde jemand verlassen von seinem Partner oder seiner Partnerin beim ersten Mal. Dann hat man einen neuen Partner oder eine neue Partnerin. Und auch dieser Mensch verlässt einen wieder. Und sehr schnell kann eine innere Geschichte entstehen, die sagt, aha, so wird mein Leben laufen. Ich bin also nicht wert, dass man bei mir bleibt. Ich werde wohl alleine bleiben. Vielleicht ist deine Geschichte geprägt von einem Versagensmoment, den du erlebt hast in der Vergangenheit. Ein Moment, in dem du tatsächlich vielleicht dein ganzes bisheriges Leben weggeworfen hast und deine Geschichte lautet, ich habe meine Geschichte weggeschmissen. Ich habe keine gute Geschichte mehr vor mir. Welche Geschichte lebst du? Ist eine entscheidende Frage in dieser Welt und in dieser kurzen Zeit, die du hast. Welche Geschichte lebst du? Das, wovon du überzeugt bist, dass das deine Geschichte ist, das, wovon du überzeugt bist, dass es die Geschichte dieser Welt ist, das wirst du ausleben. Nicht, was deine Floskeln sind, nicht, was du versuchst, dir selbst einzureden, wirst du am Ende ausleben, sondern das, was tagtäglich deine Geschichte ist, ist schlussendlich auch dein Charakter und dein Leben. Ich glaube, wir haben oft den Eindruck, dass die großen Dinge unseres Lebens und die großen Gedanken unseres Lebens diese Dinge sind, die unser Leben prägen. Ich glaube, es ist vielmehr die tagtägliche Geschichte, die dich zu dem macht, der du bist. Wir lesen einen Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 19, wo es auch um eine Geschichte geht, die Paulus hier untersucht. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube nichtig, dann seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Paulus zeichnet hier eine Geschichte. Eine Geschichte, die die Apostel und die ersten Nachfolger von Jesus verkündigt haben, nämlich die Auferstehung von Jesus Christus. Nun gab es aber schon im antiken Judentum große Diskussionen, ob überhaupt so etwas wie eine Auferstehung möglich ist. Wir dürfen nicht glauben, dass die Leute damals alles Mögliche, Übernatürliche einfach hingenommen und geglaubt haben. Schon damals gab es zwischen den Sadduzäern und Pharisäern eine große Diskussion, ob die Menschen, die gestorben sind, einfach tot bleiben und der Leichnam verwest oder ob es so etwas wie eine Auferstehung geben kann. Und offensichtlich wird hier deutlich, nicht alle haben geglaubt, dass so etwas wie eine Auferstehung möglich ist. Dass tatsächlich der Tod überwunden werden kann. Und Paulus sagt Folgendes: Wenn es keine Auferstehung gibt, ist Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist dieser Glaube, den ihr habt, sinnlos und dann sind wir verloren. Das ist eine ziemlich pessimistische Weltsicht. Ich meine, man könnte sich eine wesentlich optimistischere Geschichte dieser Welt zeichnen, oder? Man würde vielleicht zu Recht behaupten, naja, also nicht jeder, der kein Christ ist, denkt ja so pessimistisch. Ich meine, es gibt so viele schöne Dinge in diesem Leben, oder? Gutes Essen, ein guter Wein, Schachspielen, ja, so die typischen Dinge halt. Es gibt wunderschöne Dinge in dieser Welt. So schlecht ist das Leben doch nicht. So hoffnungslos, wie Paulus das jetzt zeichnet, ist das doch nicht. Meine Güte, der Glaube hilft mir ja. Ich meine, sich so ein bisschen was vorzustellen, was vielleicht nicht wahr ist, aber mir so einen kleinen Dopamin- und Endorphinschub gibt, ne, der meinen Hormonhaushalt so ein bisschen antreibt, das ist doch positiv. Mehr brauche ich doch nicht. Das stimmt für manche Menschen. Manchen Menschen geht es extrem gut in diesem Leben. Und sie empfinden vielleicht intuitiv nicht die Notwendigkeit zu sagen, ich brauche da irgendeinen Glauben oder ich fühle mich verloren oder so etwas. Der Punkt ist nur, wenn diese Botschaft der Auferstehung nicht wahr ist, dann gibt es einige harte Fakten, denen du ausgeliefert bist. Unter anderem, dass dein Leben endet und dass du darüber keine Kontrolle hast. Dass du nicht weißt, was nach dir kommt. Unter anderem gilt aber auch, ohne ewige Hoffnung ist das Leben extrem unfair. Ich meine, es gibt zwar Menschen, die können zu guter Recht sagen, ich brauche keine himmlische Hoffnung, ich fühle mich gut. Es gibt aber viele Menschen, die haben in diesem Leben nichts zu verlieren. Es gibt Menschen, denen geht es so dreckig in diesem Leben. Und ihr habt vielleicht diesen Fall mitbekommen aus Spanien vor kurzem. Von einer jungen Frau, die nach einer Gruppenvergewaltigung einen Selbstmordversuch unternommen hat, dadurch gelähmt wurde und sich nichts sehnlicher gewünscht hat, als ihr Leben endlich beenden zu dürfen. Das hat für große Furore gesorgt, weil der spanische Staat dann ihr tatsächlich geholfen hat, diesen Suizid durchzuführen. Ein attestierter Suizid. Diese Frau hat gesagt, ich habe nichts. Und wenn wir das vergleichen zwischen einem Menschen, der in seinem Geld nur so schwimmt und sich alles leisten kann, was er will, kein großes körperliches oder psychisches Leid erlebt hat, und wir diese Frau aus Spanien anschauen, dann müssen wir zu Recht sagen, dieses Leben ist unfair. Niemand hat sich seinen Wohnort ausgesucht. Niemand hat sich seine Eltern ausgesucht. Niemand hat sich seine eigene DNA und Biologie ausgesucht. Aber wir sind dem ausgesetzt, ob wir das wollen oder nicht. Dieses Leben ist nicht nur unfair, es ist gnadenlos. In diesem Leben gibt es, wenn es keine Auferstehung gibt, wenn es da keine Hoffnung über den Tod gibt, nur harte Fakten. Wenn es da nichts gibt, was über dieses Leben, auch über unsere Biologie hinausgeht, dann sind wir nichts weiter als biologische Maschinen, die irgendwoher aus Zufall kommen und irgendwohin gehen. Aber da gibt es nicht so etwas wie Gnade. Es gibt nur Fakten. Fakten, denen du ausgeliefert bist, Fakten, die zu dir selbst gehören, die du nie wieder los wirst, Fakten, die an dich herankommen tagtäglich und von denen du nichts ändern kannst, als einfach mitzulaufen. Und wenn es keine ewige Hoffnung gibt, dann ist dieses Leben sinnlos. Dann bist du aus dem Zufall gekommen und endest im Zufall und Naturwissenschaftler sagen, unser Universum wird irgendwann erkalten, alle Materie und Energie löst sich so langsam auf in ihrer Stabilität und am Ende bleibt ein kaltes Nichts. Das ist relativ sinnfrei. Und wenn man dann denkt, na gut, da strenge ich mich aber ganz schön an, um irgendwie gut Tennis spielen zu können. Wenn man das vergleicht mit dieser kosmischen Größe von mich gab es ja mal nicht und vor mir war ganz, ganz lange nichts und nach mir wird auch ganz lange nichts sein, ist es dann wert, mich anzustrengen? Ist es dann wert, in Dinge zu investieren, die meinen Genuss kosten? Die mein Wohlbefinden kosten? Warum dann nicht einfach sagen, naja, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Warum nicht einfach das Beste rausholen aus diesem Leben, auch auf Kosten anderer? Und am Ende gehen sowieso die Lichter aus. Das klingt sehr pessimistisch, nicht wahr? Ich glaube aber, dass das konsequent gedacht eine Beschreibung dieses Lebens ist, wenn es keine Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Und Menschen wollen das nicht wahrhaben. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und willst das nicht wahrhaben. Dass das eine akkurate Beschreibung dieses Lebens ist. Aber ich glaube, wenn wir diese Dinge durchdenken, müssen wir zu dem Schluss kommen, wenn ich das Einzige bin, was existiert und noch andere biologische Maschinen, die hier rumlaufen, dann gibt es da nicht viel mehr. Nun ist es aber so. Paulus sagt, es gibt diese andere Geschichte. Und Paulus sagt nun, wenn aber Jesus auferstanden ist, angenommen, dieses Ereignis vor 2000 Jahren in Jerusalem hat tatsächlich stattgefunden. Angenommen, da ist jemand wirklich gestorben, was historisch gesehen ziemlich gesichert ist, dann bleibt die Frage, ist dieser Mensch wirklich von den Toten auferstanden? War dieses Grab leer? Und wenn das ein Faktum in Zeit und Raum in unserer Geschichte ist, dann ist folgende Geschichte möglich. Jesus ist auferstanden, also gibt es ein Leben nach dem Tod. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann ist unser Glaube tragfähig. Dann ist das nicht nur eine Illusion, die wir uns aufbauen, damit wir diesen schrecklichen Fakten des Lebens entkommen, sondern dann ist das, was wir da aussprechen und glauben, eine Wahrheit. Das heißt, es deckt sich mit der Realität. Es ist nicht nur eine Geschichte, es ist die Realität. Wenn das die Realität ist, wenn das, was wir glauben, tatsächlich am Ende sich bewahrheitet, dann haben wir eine lebendige Hoffnung. Dann haben wir jeden Grund zu sagen, dieses Leben ist zwar unfair, das ist es. Dieses Leben ist gnadenlos, es ist für viele Menschen schrecklich. Aber das ist nicht das letzte Wort. Wenn es eine Hoffnung nach diesem Leben gibt, dann ist dein Leben vielleicht unfair und hart. Aber dann gibt es einen Jesus, der gesagt hat, als er gefragt wurde, lohnt es sich, dieses Leben zu leben? Lohnt es sich, sich anzustrengen? Dann sagt er zu den Leuten, die ihm nachgelaufen sind, du wirst einen Lohn bekommen in diesem Leben und im nächsten. Du wirst einen Lohn bekommen. Das letzte Wort ist nicht deine Krankheit. Das letzte Wort ist nicht das Versagen in deiner Firma. Das letzte Wort sind nicht die bösen Worte, die dir deine Eltern zugesprochen haben, als du noch klein warst. Das letzte Wort ist damit nicht gesprochen, sagt Jesus. Das letzte Wort spricht nämlich Jesus. Wenn das stimmt, müssen wir unsere gesamte Geschichte, wie wir sie wahrnehmen, unsere gesamte Geschichte, wie wir sie in dieser Welt deuten, umdenken. Und genau das mussten die Jünger auch. Die Nachfolger von Jesus haben Folgendes erwartet, um euch mal zu skizzieren, was eigentlich die jüdische Vorstellung war von einem Messias. Der Messias kommt, der Retter der Juden. Die Juden wurden versklavt, 400 Jahre lang, immer wieder hin und her geworfen, in Kriegen, in irgendwelchen Machtgefällen. Und die Juden waren immer wieder ein Spielball. Und sie wussten aber, wir sind das Volk Gottes. Wir sind doch eigentlich berufen dazu, dass wir frei sind und wir warten auf jemanden, der kommt und uns wirklich frei macht. Nun, irgendwann kamen die Römer und die Juden haben gemerkt, wir kommen nicht frei von den Römern. Und plötzlich kommt da dieser Mann, der behauptet, ich bin der Messias. Und die Erwartung der Juden war, dieser Mann wird alle anderen besiegen. Er wird das Schwert ziehen, er wird uns alle zum Kampf aufrufen und in einem mächtigen Schlag werden wir losziehen und die Römer aus diesem Land vertreiben. Und dann sind wir endlich wieder frei. Und dann kommt dieser Messias und sagt plötzlich Folgendes. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden meine Nachfolger kämpfen. Mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Und gegen alle Erwartung, dass dieser Mann unbesiegbar in die Schlacht ziehen wird, wird er von seinen eigenen Leuten verraten und verlassen, wird durch die brutalste Foltermethode der römischen Gesellschaft hingerichtet und stirbt wie ein schlimmster Verbrecher. Völlig konträr zur damaligen Vorstellung. Und das bedeutet, mit dem Tod dieses Mannes war die Geschichte eines Messias, der uns befreit, vorbei. Niemand hat daran geglaubt, dass der von den Toten aufersteht. Keiner hat vom Grab gewartet und gesagt, wann kommt denn der jetzt raus? Das ist ja schon 3 Tage her. Ne? Niemand hat das erwartet. Was haben die Jünger von Jesus gemacht? Sie sind in ihr altes Leben zurückgekehrt. Sie sind in ihre alte Geschichte zurück. Etwas, was selbst wir als Christen immer wieder tun. Wir kehren zurück in unsere alte Geschichte, weil wir nicht wirklich glauben, dass da Hoffnung ist. Sie haben alle Hoffnung verloren. Petrus fing wieder an, Fischer zu sein. Sie gingen alle wieder zurück zu ihrem Platz und machten da weiter, wo sie aufgehört haben, nämlich in einem trostlosen und ziemlich einseitigen Leben. Dieser eine Morgen, der eine Morgen, in dem das Grab leer vorgefunden wurde, verändert die Geschichte. Und zwar nicht nur die Geschichte der Jünger, sondern die Geschichte dieser Welt. Wäre Jesus gestorben, aber nicht auferstanden, dann wäre er uns ein gutes Vorbild gewesen und wir hätten versuchen können, ihm nachzueifern und ebenfalls Menschen zu sein, die sich selbst hingeben. Das wäre schon gut genug gewesen. Aber es hätte nicht unser größtes Problem gelöst, das wir haben. Unser größtes Problem ist nicht einmal, dass wir schlecht sind. Unser größtes Problem ist nicht Sünde. Unser größtes Problem sind nicht Politiker und sonstige Mächte. Unser größtes Problem ist der Tod. Das größte Problem, die größte Macht dieser Welt unter Gott ist der Tod. Denn er verdirbt uns alles. Er lässt uns jede Freude durch die Finger rinnen wie Sand. Er stoppt unsere Bestrebungen. Er zieht uns einen Strich durch die Rechnung. Und das, was wir uns so sehr wünschen, ewig festhalten zu können, vernichtet er in einem Atemzug. Der Tod ist das Problem dieser Welt. Und deswegen verändert das leere Grab die Geschichte. Denn plötzlich heißt es nicht mehr, der Tod ist die größte Macht, sondern es gibt eine Kraft, die stärker ist als der Tod. Und diese Kraft manifestiert sich, zeigt sich leibhaftig an einem Mann, der zu seinen Nachfolgern kommt, gemeinsam mit ihnen isst, obwohl er durchbohrt wurde. gemeinsam mit ihnen spricht, obwohl er gekreuzigt und geschlagen und ausgepeitscht wurde. Und plötzlich steht da dieser Mann, nicht als ein gebrochenes Wrack, das sich irgendwie noch am Boden langzieht, sondern als eine neue Schöpfung in neuer Kraft und neuer Herrlichkeit. Und was Paulus sagt, wenig später in diesem Kapitel, ist folgendes: Diese Geschichte hat mit uns zu tun. 1. Korinther 15, 55 bis 57. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die neue Geschichte der Welt. Das ist die Geschichte, die wir den Menschen erzählen müssen. Nicht nur an Ostern, sondern immer, über das ganze Jahr hinweg. Es gibt einen Sieg für dein Leben. Du bist kein Versager. Du bist kein Zufall. Du bist kein Unfall. Du bist nicht ein Nebenprodukt. Du bist nicht unwürdig. Du bist nicht wertlos, sondern du bist geliebt, wichtig und einzigartig und bist dazu berufen, für immer zu leben. In einem Leben, das sich dein Herz schon immer gewünscht hat. Ein Leben in Liebe und Annahme und Frieden. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Und dieses Leben muss nicht erst erarbeitet werden. Du musst nicht erst Gebote erfüllen. Denn Paulus sagt hier, das Gesetz führt zum Tod, nicht zum Leben. Wenn du das Gesetz erfüllen könntest, wenn du alle Gebote der Bibel erfüllen könntest, dann könntest du vielleicht leben, wenn du von Gott als würdig empfunden wirst. Und so ungefähr ist das zum Beispiel im Islam. Indem du alles tun kannst für Allah, aber du weißt nicht, ob er dich annimmt. Im Gegenzug dazu sagt Paulus, das Gesetz ist nicht stark genug, um dich zu retten. Kein Gebot dieser Welt ist stark genug, dich zu retten. Und deswegen ist es völlig sinnfrei, völlig sinnlos, als Christ in dieser Welt rumzulaufen und Menschen zu sagen, was sie denn bitteschön aufgrund meines Buches zu tun und zu lassen haben. Es ist völlig sinnfrei, weil sie keine Grundlage haben und weil es nicht stark genug ist, um ihr Leben zu ändern. Das Einzige, was stark genug ist, um das Leben zu ändern, ist eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Eine Begegnung, die so mächtig ist, dass sie aus einem Mann, der die Christen getötet und verfolgt hat, nämlich der Autor dieses Korintherbriefes, einen Mann macht, der uns die Hälfte des Neuen Testamentes aufschreibt. Nämlich Paulus. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist nicht eine Begegnung, die dir zuerst sagt, ja, du kannst schon wieder auferstehen, du kannst neues Leben bekommen, wenn du dich genügend zusammenreißt. Wenn du dich genug anstrengst. Wenn ich mit dir genügend zufrieden bin. Sondern was die Bibel sagt im Römerbrief, Römer Kapitel 5, eine meiner Ansicht nach der wichtigsten Verse für Menschen, die sich durch falsche Gerechtigkeit niederdrücken und schlagen, die vielleicht irgendwo gehört haben als Christen, es gibt diese Auferstehungskraft, aber eigentlich glauben sie noch ans Gesetz. Dann sagt Römer Kapitel 5, Vers 1, da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Botschaft der Welt. Du hast Frieden mit Gott. Du kannst Frieden mit Gott haben. Gott ist nicht mehr zornig auf dich, sondern Gott hat seinen Zorn gelegt auf seinen eigenen Sohn und ermöglicht dir, nicht erzwingt, er ermöglicht dir ein neues Leben. Der Vertrag von Gottes Seite ist bereits aufgesetzt und er wird keine Klausel wegnehmen oder hinzufügen. Und damit heißt es nicht, wir gehen in diese Welt und sagen, du musst Christ werden und Jesus muss deine Sünde vergeben, sondern dir ist bereits vergeben. Ist das deine Geschichte? Lebe eine neue Geschichte. Eine Geschichte, in der du dir jeden Tag bewusst bist, mir ist vergeben. Und wenn du 7-mal am selben Tag fällst und wenn du denselben Mist wieder und wieder und wieder machst, dann ist da eine Geschichte, die sagt, dir ist vergeben. Glaubst du diese Geschichte? Und ich gehe zurück zu meinem Anfang. Ich habe gesagt, du lebst keine Floskeln. Floskeln lebt niemand langfristig. Wenn es hart auf hart kommt, schmeißen wir alle Floskeln weg. Wenn es hart auf hart kommt, legen wir unser Sonntagslächeln ab. Nicht mal, wenn es hart auf hart kommt. Meistens reicht schon ein Schritt vor die Tür und wir fangen schon an zu lästern. Ja? Was wirklich bleibt, ist eine innerste, zutiefste Überzeugung, von der du dir bewusst bist, die ist ein Teil von mir. Das ist meine Identität. Das ist mein Leben, das ist meine Geschichte, das wirst du ausleben. Und wenn das deine Geschichte ist, ja, dann wirst du noch Fehler machen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Dann wirst du vermutlich noch versagen. Nicht unbedingt, weil die Bibel das sagt, sondern eher, weil die Realität das zeigt. Dass da noch dieser alte Mensch ist, der ziemlich schwierig zu töten ist. Luther hat mal gesagt, ich will meinen alten Menschen ertränken, aber der Schweinehund kann schwimmen. Das heißt, dieser Mensch, den spüren wir noch, den erleben wir noch, aber dieser Mensch stirbt. Dieser Mensch verbleibt in dieser alten Geschichte, die sagt, da ist der Tod, da ist Sinnlosigkeit, da ist Hoffnungslosigkeit, da ist Gnadenlosigkeit. Dieser Mensch, der bleibt in dieser Geschichte. Der stirbt. Aber der Mensch, der du wirklich bist, der Mensch, von dem die Bibel sagt, dass er ausgedacht wurde, bevor die Grundlagen dieser Welt geschaffen wurden, physikalische Gesetze, irgendwelche energetischen Prozesse, bevor das alles stattgefunden hat, hat Gott gesagt, hat er sich Gedanken über dein Leben gemacht. Hat er dir eine Identität verschrieben, die Zeit und Raum überdauert. Diese Geschichte und Identität gilt es in der Auferstehung zu entdecken. Wenn das stimmt, wenn es stimmt, dass da eine Auferstehung ist und ich Teil sein darf von dieser Auferstehung, dieses leere Grab, dann stehe ich vor einer Wahl. Ich weiß nicht, ob es eine Wahl ist, die wir jetzt irgendwie 50-50 treffen können. Und doch merken wir, dass es etwas ist, was an unser Herz anklopft. Fange ich an, diese Geschichte zu leben oder nicht? Denn das Problem ist folgendes. Jesus sagt, es gibt keine Konsumenten in meinem Reich. In Matthäus 7 sagt er, ein Mann, der diese Worte hört, all die Worte vom Leben, die Jesus gesagt hat, wie wir unser Leben leben sollen, wie wirklich Leben entsteht. Jesus sagt, wer diese Worte hört, aber nicht tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus baut auf Sand. Der baut sich eine Floskel, der baut sich eine Phrase, der ist halt ein guter Christ und ne, versucht so, aber er glaubt das nicht wirklich. Und der erste Sturm, der kommt, reißt dieses Haus ein. Und Jesus sagt, wer diese Worte, die ich spreche, aber glaubt und danach handelt, der ist wie ein Mann, der sein Haus baut auf einen Felsen. Und der Sturm und der Wind kommen und dieses Haus bleibt bestehen. Ich glaube, Jesus ruft uns zu viel mehr auf, als einfach zu sagen, oh ja, jetzt darf ich mich wieder gut fühlen. Jetzt darf ich wieder hoffen. Das ist der Anfang. Was dann passiert, ist wahres Leben. Und wahres Leben sieht so aus. Liebe deine Feinde. Tu Gutes denen, die dich hassen. Segne die, die dich verfluchen. Das ist wahres Leben. Und jeder, der schon mal etwas wirklich aufgegeben hat, zum Willen eines anderen und nichts zurückbekommen hat, der hat vielleicht schon erahnt, wie wahres Leben aussieht. Ich würde behaupten, dass Eltern zum Beispiel eine Ahnung davon haben. Ich glaube, man kann sich sehr viel einfacher machen im Leben, wenn man keine Kinder hat. Das glaube ich. Und es gibt schon heute Strömungen, die sagen, es ist sogar unmoralisch, Kinder in die Welt zu setzen, weil wir sind überbevölkert und, ne, und unsere ganze Natur geht kaputt. Kinder zu haben zum Beispiel ist meiner Ansicht nach schon ein Vorgeschmack von diesem Leben oder ein Teil von diesem Leben, weil ich mich, ohne etwas zurückzubekommen, einem Menschen hingebe und dem diene und will, dass dieser Mensch über mich hinauswächst, dass dieser Mensch das Beste erfährt, was er erfahren kann. Ich glaube, wer so etwas erfährt, erfährt ein Stück von diesem Leben. Und da, wo wir anfangen, Jesus nachzufolgen, da, wo wir anfangen, unseren eigenen Egoismus, unseren Stolz, der besonders bei Christen da ist, meiner Erfahrung nach, leider. Viele sind nicht so verbohrt in anderen Religionen, bei Christen ist das oft eine Gefahr. Weil wir denken plötzlich, wir können uns rühmen, dass wir jetzt das Richtige erkannt haben. Du kannst dich gar nichts rühmen. Du hättest das nicht erkannt, wenn es dir Gott nicht gezeigt hätte. Petrus sagt einmal zu Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der wahre Messias. Ja? Als Jesus so rumfragt, was denken ihr, wer ich bin? Und Petrus, ne, der immer so, ja, ich hab's kapiert. No. Jesus schaut ihn an und sagt, Petrus, das hast du nicht aus dir selber. Das hat dir mein Vater im Himmel gezeigt. Wir können uns gar nichts rühmen. Nichts. Wir sind nicht besser oder schlechter als die anderen. Wir werden hoffentlich besser. Das ist uns ermöglicht durch Jesus Christus. Aber als Jesus uns gefunden hat, waren wir nicht besser oder schlechter als jeder andere. Als Jesus mein Herz gefunden hat, bei mir war das vor über 10 Jahren, wo er mich neu gefunden hat, war ich am Tiefpunkt meines Lebens. An einem Moment, wo ich mein Leben beenden wollte. Ich kann auf gar nichts stolz sein. Außer einer Sache, nämlich dass mein Erlöser lebt. Das ist mein ganzer Stolz. Mein Stolz ist, ich bin Teil von etwas viel Größerem. Und es würde auch ohne mich weiterlaufen. Und es würde auch ohne mich funktionieren. Und wenn ich hier nicht stehen würde, steht hier jemand anders. Und Gott braucht mich nicht. Aber danke, dass ich Teil davon sein darf. Danke, dass ich Teil sein darf von dieser Geschichte, von diesem Mann, der ans Kreuz ging, von diesem Mann, der auferstanden ist von den Toten, von diesem Mann, der in den Himmel auffährt und sagt, geht hin und macht das Gleiche wie ich, von diesem Mann, der wiederkommen wird und eine neue Welt schaffen wird, in der es keinen Tod mehr geben wird, kein Leid, kein Geschrei. Und ich bin einfach dabei. Ich bin dabei und ich darf mitmachen und ich darf etwas bewirken in dieser Welt. Ich darf Teil sein von einer unglaublichen Geschichte, die niemand anders dir erzählen kann. Weil diese Geschichte kann nur einer schreiben. Ein Mann, der tatsächlich gestorben ist und ein Mann, der tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Die Band darf nach vorne kommen, wenn wir uns noch ein gemeinsames Lied singen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, und du sagst, meine Geschichte ist, sorry für den Jargon am Sonntagmorgen, richtig kacke. Meine Geschichte ist nicht lebenswert. Meine Geschichte ist halt nicht toll. Und ich glaube auch nicht an meine Geschichte. Dann sage ich dir eines. Vielleicht ist das der Moment, wo du anfangen musst, deine Geschichte wegzuschmeißen. Vielleicht ist das der Moment, wo du anfangen darfst, eine neue Geschichte zu erkennen. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn in der Erde nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Und ich lade dich ein, heute Morgen etwas zu erleben, was wir in der Bibel finden, was wir miterleben sollen. Wir sollen nämlich Anteil haben am Tod von Jesus und Anteil haben an der Auferstehung von Jesus, was wir zum Beispiel in der Taufe feiern. Und dieses Sterben und Auferstehen ist teilweise schmerzhaft. Das ist Medizin aber oft auch, wenn sie zu spät kommt. Und bei vielen kommt sie ziemlich spät, die Medizin. Die Bibel sagt aber, es gibt einen Schmerz und eine Traurigkeit, die dir dient. und die zum Guten wirkt. Und vielleicht schaffst du es heute Morgen zum ersten Mal oder wieder neu, Folgendes zu sagen: Jesus, wenn das wirklich stimmt, vielleicht habe ich das irgendwo natürlich geglaubt oder vielleicht ist das Teil meiner Identität, aber es ist mehr so ein, halt so ein Lebensrahmen, ne? Es ist halt so Tradition und es ist halt so ein Ding, wo ich mich brüsten kann und wo ich Teil von der Gruppe sein darf. Aber was, Jesus, wenn das wirklich meine Geschichte ist? Was, wenn meine Geschichte wirklich bedeutet, hey, ich persönlich bin jetzt knapp über 30, vielleicht werde ich 40, vielleicht 50, vielleicht 60, vielleicht 70, 80, 90, 100. Aber was, wenn meine Geschichte lautet, ich lebe nicht 80 Jahre, sondern ich lebe 80 Jahre plus die Ewigkeit. Was sind dann diese 80 Jahre? Warum sollte ich nicht jetzt schon anfangen, diese Geschichte zu leben? Warum sollte ich dann nicht jetzt schon anfangen zu hoffen? Warum sollte ich dann nicht jetzt schon anfangen, Dinge in ihr rechtes Licht zu rücken und zu sagen, meine Schuld verbaut mir nicht meine Ewigkeit. Mein Versagen heute, meine bösen Worte, die ich gesprochen habe, meine dunklen Gedanken, meine tiefsten Sehnsüchte, die finster und dunkel sind, verbauen mir nicht meine Ewigkeit. Das schaffen sie nicht. Meine Ewigkeit ist in Jesus. Und ich werde alles daran setzen in diesem Leben, alles daran setzen, dass ich jetzt schon beginne, dieses neue Leben zu leben. Alles andere lohnt sich nicht. Gott erlaubt uns, unseren Egoismus auszuleben. Aber wenn unser Egoismus stirbt, dann vermutlich auch seine Früchte. Und dann würde ich dir mal raten, dir nachzudenken oder zu überlegen, lohnt sich das, das noch durchzuziehen? Lohnt es sich wirklich für etwas zu leben, das stirbt und das in sich selbst tot ist? Oder lohnt es sich nicht vielmehr, jetzt schon anzufangen zu leben? Anzufangen für etwas zu leben, was größer ist als du selbst? Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte für euch beten. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen nicht eine Geschichte bist, sondern Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Jesus, und das lasse ich nicht los. In allem Zweifel, in allem Fragen, in allem, was da kommt, Jesus, bete ich, dass du uns hilfst, eines zu wissen: mein Erlöser lebt. Jesus, du siehst, wo wir uns falsche Geschichten aufbauen, wo wir uns Lügengeschichten aufgebaut haben über uns selbst, Lügengeschichten über andere, Lügengeschichten über dieses Leben, Geschichten, die von irgendwelchen Gedanken und Büchern und Geschichten kommen, aber Geschichten, die nicht die Realität sind. Und Jesus, ich bete, dass du uns durch deinen Heiligen Geist deine Realität vor Augen malst, dass unsere Augen sehen können, was die Wahrheit ist, nämlich, dass da Hoffnung ist. Dass das letzte Wort nicht gesprochen ist, selbst wenn wir krank sind. Selbst wenn wir krank sterben sollten, Jesus, so wissen wir werden gesund sein. Dass selbst wenn wir arm sterben sollten, dass wir wissen, wir werden reich sein in dir. Dass wenn wir verlassen von dieser Welt gehen sollten, dass wir wissen, wir waren niemals alleine. Dass wenn wir gebrochen und schwach aus dieser Welt gehen werden, dass wir eines wissen: es wird gesät in Verweslichkeit, aber es wird auferstehen in Unverweslichkeit. Und in neuer Kraft, Jesus, wollen wir dieses Leben ergreifen. Wir wollen dieses Leben ergreifen, das schon hier beginnt. Und wir wollen sagen: Jesus, du bist unser Herr. Und dir alleine folgen wir nach. Dir alleine laufen wir hinterher. Du bist der alleinige Maßstab für das, was Leben und Tod bedeutet. Und ich bete, Jesus, dass du uns diese neue Kraft für unser Leben gibst. Dass wir anfangen zu lieben, dass wir anfangen zu glauben und dass wir anfangen zu hoffen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir wissen dürfen, so wie du aus diesem Grab gelaufen bist, dass auch heute das letzte Wort für unser Leben nicht gesprochen ist, sondern dass heute schon neues Leben entstehen kann. Dass heute schon neues Leben entstehen kann, weil es nicht abhängig ist von meinem Körper, nicht abhängig ist von meiner Vergangenheit, sondern in meinem Geist geboren wird. Danke, Jesus, dass du der Erste warst und dass wir alle hinterherlaufen dürfen in dieses neue Leben. Amen.